Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast. Ich bin der Max und heute lassen wir mal wieder richtig Dampf ab. Und zwar geht es um ein Thema, das so gut wie jeden Serienfan mit Frust und Enttäuschung schon mal erfüllt hat. Netflix setzt immer wieder richtig gute Serien einfach ab. Warum viele Lieblingsserien abgesetzt werden, das haben wir hier im Podcast schon mal vor einiger Zeit unter die Lupe genommen. Heute wollen wir aber konkret auf eingestellte Serien schauen, deren Absetzung uns persönlich hart getroffen haben. Und damit ich jetzt nicht eine Stunde lang alleine wehklagen muss, habe ich mir dafür wieder ein paar Gäste aus dem Moviepilot-Team hier ins Studio eingeladen. Welche Netflix-Serienabsetzung Sie bis heute nicht verzeihen können, das finden wir gleich heraus. Und damit sage ich auf ins Streamgestöber. Gerade in den letzten Jahren haben wir vermehrt die Schattenseiten des Serien-Fan-Daseins zu spüren bekommen. Natürlich werden Serien schon so lange abgesetzt, wie es Serien gibt, aber mit dem Streaming-Boom und vor allem durch Netflix hat sich die Masse an neuen Titeln bekanntermaßen rapide gesteigert und damit leider auch die Anzahl der Serien, die nicht fortgesetzt werden und niemals einen richtigen Abschluss bekommen. Da ich selbst hunderte Serienstaffeln im Jahr schaue, kenne ich das Gefühl nur zu gut. Also es ist wirklich wahnsinnig nervig und enttäuschend, wenn man Zeit und Emotionen in eine Serie investiert hat und diese dann plötzlich ohne richtigen Abschluss und im schlimmsten Fall mit vielen offenen Fragen oder sogar einem Cliffhanger einfach abgesetzt werden. Ich nehme es deshalb auch niemandem übel, der oder die sagt, ich schaue keine neuen Serien mehr, ehe diese nicht verlängert wurden und oder ich weiß, dass sie ein ordentliches Ende haben. Und falls euch das Thema jetzt irgendwie bekannt vorkommt, letztes Jahr haben wir hier im Podcast schon einmal auf die schlimmsten Serienabsetzungen geschaut, die uns persönlich schwer zugesetzt haben. Das wollen wir jetzt heute nochmal etwas zugeschnittener, konkret mit Blick auf Netflix-Serien machen. Denn seien wir ehrlich, niemand setzt so viel ab wie Netflix, sodass wir auch eigentlich damit schon ein regelmäßiges Format machen könnten. Heute widmen wir uns aber erstmal 10 Netflix-Absetzungen, die uns im Team besonders hart getroffen haben. Die stellen meine Gäste und ich euch gleich näher vor. Eine Sache aber noch vorweg. 4 sehr prominente Netflix-Absetzungen kommen in dieser Folge nicht vor, weil wir sie schon letztes Jahr in unserer Folge, im Juni war das, glaube ich, über die nervigsten Serienabsetzungen haben wir sie nämlich schon besprochen. Also wundert euch nicht, wenn Der dunkle Kristall, Ära des Widerstands, The OA, 1899 und Mindhunter in dieser Ausgabe nicht dabei sind, auch wenn ich schon einen ganzen Podcast damit füllen könnte, wie sehr es mich nervt, dass Der dunkle Kristall, Ära des Widerstands abgesetzt wurde. Und keine Sorge, wir haben sie nicht vergessen, diese Serien, und sie stehen immer noch ganz oben auf unserer Liste unverzeihlicher Absetzungen. Diese Liste ist ewig lang. Und bevor wir jetzt in unseren Serienwunden bohren, gibt es hier erst noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney Plus, RTL Plus, Apple TV und Paramount Plus. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die britische Dramaserie Sherlock and Daughter, die neue US-Anwaltsserie The Rainmaker nach dem Bestseller von John Grisham oder die jeweils erste Staffel vom Outlander-Prequel Blood of My Blood und von The Hunting Wives, dem Serienhit aus den USA. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv oder in der Magenta-TV-App auf deinem Handy oder Smart-TV schauen. Du willst das ultimative Streaming-Erlebnis? Dann empfehlen wir dir die Top-Pakete. Entweder den Magenta-TV Smart-Stream mit Werbung oder den Magenta-TV Mega-Stream ohne Werbung. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta-TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, und damit begrüße ich meinen ersten Gast im Podcast zur Serientherapiestunde. Hallo Esther.
Hallo Max, hast du schon deine Fingernägel geschliffen, um meine alten Wunden aufzureißen, die noch gar nie richtig verheilt sind?
Ich habe schon keine Fingernägel mehr, ich habe schon vor Trauer alle abgeknabbert in Vorbereitung auf den Podcast. So, welche Serienwunde hast du uns denn heute mitgebracht?
Max, ich bin hier, um traurigerweise über Shadow and Bone zu reden. Eine der besten Fantasy-Serien von Netflix schlechthin. Wie meiner Meinung nach, die lief von 2001 bis 21 bis 23, fühlt sich noch gar nicht so weit weg an. Drei Jahre ist es jetzt schon wieder her, dass sie abgesetzt wurde nach ihrer zweiten Staffel. Jede Staffel hatte 8 Folgen und das war einfach die große neue Fantasy-Hoffnung für mich natürlich auch als großer Libadugo-Fan, denn von der Autorin, die die Vorlage geschrieben hat, existieren 7 Hauptbücher und dann noch diverse Nebenromane, die ich alle gelesen habe und verschlungen, und es war ganz wunderbar. Wird übrigens dieses Jahr auch fortgesetzt in Buchform zumindest, also ein kleiner kleiner Hoffnungsschimmer für Fans, die dass die Welt trotzdem weiterlebt. Aber ja, da kam also diese Welt, wer es noch nicht kennt, wir befinden uns in Ravka, das ist so eine russische angehauchte Fantasy-Welt, wo gewisse Menschen magische Fähigkeiten besitzen. Die nennen sich Grisha, die das können. Und ja, die konnten dann zum Beispiel die Elemente kontrollieren oder auch andere Sachen beschwören oder Körper verändern. Das waren die Entherzer. Also die hatten alle eigene Begriffe, eigene Berufe und so.
Und eigene Moves hatten die auch.
Genau.
Ne?
Und da lernten wir dann Kartografin Alina kennen, die eine einzigartige, besondere Gabe an sich entdeckte, nachdem sie eigentlich dachte, sie ist gar keine Grisha, nämlich, dass sie Licht beschwören kann. Und das ist was ein politisches, brisantes Ding, weil es gibt nur einen Schattenbeschwörer im Reich, der dient als General unter dem Zaren, und deshalb wird sie ganz schnell in die Hauptstadt gebracht, um da trainiert zu werden. Gleichzeitig denken die Nachbarländer, oh, wir müssen uns diese Frau schnappen, das ist gefährlich, da kann was passieren, denn das Land wird geteilt von einer sehr dunklen Mauer aus Schatten, aus Dunkelheit, wo Monster drin herrschen, und das macht halt das Land schwach und angreifbar. Aber wenn vielleicht diese Mauer entfernt werden könnte, dann könnte sich alles verändern zum Besseren. Und ja, in dieser Situation befinden wir uns in Shadow and Bone.
Der eiserne Schattenvorhang muss fallen.
Ja, das ist da durchaus vielleicht auch mit angelegt. Also da ist schon viel Politikum auch mit drin, aber trotzdem sehr viel auch Figurenerzählung, was es halt so schön macht. Und du merkst das schon, ich bin ja auch bei den Büchern sehr investiert gewesen. Und da ist ja immer die Fallhöhe eigentlich groß, dass man sagt, na, ob so eine Serie das wirklich auch umsetzen kann. Aber ich mochte diese Netflix-Adaption wirklich, wirklich sehr. Die hatte einen starken Fantasy-Look, die hatte ein tolles Worldbuilding, Kostüme, Effekte, Freude an der Magie und einen gelungenen Cast. Also hat irgendwie alles für mich zusammengebracht, wo ich dachte, ja, super funktioniert. Neue Gesichter, die ich kennenlerne, wie zum Beispiel Jessie May Lee, die Hauptdarstellerin gespielt hat, oder Ben Barnes mal in einer Rolle, wo ich dachte, oh, der kann ja doch schauspielen, der Herr.
Und dann wurde sie abgesetzt.
Und dann wurde sie einfach abgesetzt. Einfach so.
Weißt du warum? Hat Netflix Gründe genannt?
Es wurde nie absolut begründet, aber das war schon, glaube ich, der erste Schatten, den du auch schon analysiert hast, dass Fantasy bei Netflix natürlich teuer ist. Und was muss als erstes fallen? Die Fantasy-Erzählungen. Ich glaube, Staffel 2 war auch nicht mehr ganz so viel eingeschaltet worden. Das kann durchaus schon sein. Das war dann einfach auch schon wieder so ein 2 Wochen Abstand, wo erstmal Leute, die halt nicht mit den Büchern so vertraut sind, wie die Superfans, dann erstmal wieder einsteigen mussten. Nichtsdestotrotz fand ich es besonders hart, weil die zweite Staffel tatsächlich die Ursprungstrilogie dieser Buchreihe zu Ende gebracht hat, wo man dachte, okay, sie haben offenbar schon vorausgeplant, dass man vielleicht jetzt doch mal einen Abschluss finden sollte, um dann Alinas Geschichte zu einem Schlusspunkt zu bringen.
Aber dann.
Und dann in der 8. Folge wurden auf einmal völlig neue Fässer aufgemacht. Einerseits ein Fass, was ich unbedingt sehen wollte, nämlich die Krähen, eine Diebesbande, die da auch noch mit rum verwenzelte. Die haben auch eine eigene Buchreihe, übrigens die beste aus der ganzen, aus der ganzen Fantasy-Welt. Und die waren halt schon vorbereitet worden in dieser Serie. Das heißt, wir selbst Fans haben dann noch was Neues zu sehen bekommen und die schon mal kennengelernt, um dann ihren eigenen großen Heist im Nachbarland in einem so einem Eisgebäude vorzubereiten. Und ja,
war, glaube ich, sogar auch mal so angekündigt als Serie. Ne?
Ja, alle Drehbücher waren fertig geschrieben, Max, von Eric Heisserer auch. Eric Heisserer, der hat ja die Serie Shadow and Bone für Netflix geschöpft und hat auch von Anfang an gesagt, er wollte das eigentlich ja nur wegen den Krähen. Und man hat gesagt, okay, er macht erstmal Shadow and Bone und dann macht er die Krähen. Dann hat er die Krähen nie gekriegt. Das ist schon echt hart. Man merkt, da ist halt so ein Unterbau von der Welt, der da schon jetzt auch etabliert ist. Sieht toll aus. Will man weitersehen. Und jetzt kriegen wir am Ende der 8. Episode von Staffel 2 nur noch so ein paar hingeworfene Fetzen von so könnte es weitergehen. Oder hier haben wir schon mal angedeutet, was mit dem Prinzen passiert. Der hat auch noch eine eigene Buchreihe. Und hier gibt's auch noch was mit Alina passiert, was ihr vielleicht noch gar nicht wisst, weil es in den Büchern nicht passiert ist. Werden wir jetzt auch nie erfahren. Also das war schon sehr, sehr bitter, dass nach diesem Ende Cliffhanger dann einfach gesagt wurde, nö, machen wir nicht mehr.
Ich habe ja die Vermutung, dass Netflix diese Krähen-Serie auch eingestellt hat, weil zeitgleich auch die Witcher-Spin-Off-Serie über eine junge Diebesbande in der Entwicklung war, die aber halt am Ende auch gecancelt wurde und wir eigentlich nur so jetzt als Film Zusammenschnitt bekommen haben, ja.
Das ist so. Also dann sollen sie wenigstens die Rechte freigeben und es jemand anders machen lassen. Ich glaube, da kann doch jemand in die Bresche springen. Da sind schon Drehbücher fertig, die bestimmt ganz toll sind.
Würdest du sagen, die Serie lohnt sich trotzdem, wenn man einfach die letzten 10 Minuten nicht guckt, jetzt 5 Minuten nicht guckt.
Man merkt dann schon, wo man aufhören muss. Ja, auf jeden Fall. Also guckt euch das an. Es lohnt sich immer noch, wenn ihr Fans von gut aufgebauter Fantasy seid, von tollen Charakteren, an die man sein Herz hängen kann. Vor allem die Krähen seien hier nochmal genannt. Die sind einfach toll, dass auch nicht immer alles in einer magischen Welt, dass nur die magischen Figuren interessant sind, sondern auch die, die vielleicht existieren und mit Magie leben müssen, ohne dass sie selbst welche haben. Das ist ja auch spannend auszuloten. Und einfach auch so ein Reich, was halt nicht nur in sich existiert, sondern auch Nachbarländer hat, mit denen es sich arrangieren muss. Dann gibt's im Norden gibt's die Hexenjäger, die so gar nicht klarkommen mit Magie. Im Süden so ein chinesisch angehauchtes Reich. Im Westen dann noch so ein Inselreich, die so auf so niederländisch eingestellt sind, Ketterdam. Also wenn ihr wirklich Fantasy mögt, dann kommt ihr eigentlich an dieser Serie nicht vorbei.
Unbedingt. Shadow and Bone. Ja. 2 Staffeln und zumindest die Haupthandlung, so das Ganze mit der Schattenflur, das ist ja abgeschlossen.
Genau, immerhin das bekommt ihr dann. Max, wie sieht's denn bei dir aus, wenn wir den Spieß jetzt mal umdrehen? Welche Fantasy-Absetzung wurmt dich denn? Oder, weiß ich, muss ja nicht Fantasy sein, ich bin immer noch Fantasy aufgehängt. Welche Netflix?
Im weiteren Sinne ist es Fantasy.
Welche Netflix-Absetzung wurmt dich denn am meisten?
Was mich besonders hart getroffen hat, und ich habe deswegen jetzt nicht nur eine, sondern gleich ein ganzes Serienuniversum mitgebracht, und zwar das Defendersverse, ein Serienuniversum, was 2015 bei Netflix gestartet ist und sich aus insgesamt 6 Serien zusammensetzt. Und das sind Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher und die Crossover-Miniserie, die wir vergessen haben und vergessen können, Defenders. Genau. Und für Fans war das wirklich eine schreckliche Erfahrung, als wir fassungslos mit ansehen mussten, wie, ich habe mal geguckt, ab Oktober 2018 war es, innerhalb weniger Monate eine Serie nach der anderen abgesetzt wurde. Es waren übrigens alles Marvel-Serien, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Genau, erst wurde Iron Fist nach 2 Staffeln eingestellt, dann eine Woche später Luke Cage nach 2 Staffeln eingestellt. Da war jetzt noch nicht die Trauer so groß bei mir. Und dann im November kam dann Daredevil endet nach 3 Staffeln. Im Februar kam dann auch noch Punisher nach 2 Staffeln und Jessica Jones nach 3 Staffeln die Absetzung hinzu.
Und nach Defenders wollten sie sowieso keine weitere Serie
mehr
machen.
Das war eine Miniserie.
Nee, war ja eine Miniserie, okay.
Genau, diese ganze aufregende Marvel-Netflix-Ära war plötzlich vorbei. Ohne richtigen Abschluss und mit einigen blöden Cliffhangern auch, vor allem das Ende von Iron Fist Staffel 2, wo eine neue Iron Fist auftauchte, die ich viel lieber gesehen hätte. Naja, genau. Warum das abgesetzt wurde, lässt sich übrigens leicht erklären. Das ist nämlich ein seltener Ausnahmefall, wo Netflix mal ausnahmsweise nicht schuld daran ist, dass alles abgesetzt wurde. Der Grund dafür waren halt einfach Disney und Marvel Studios, die in Vorbereitung auf den Start von Disney Plus damals alle Serien von Marvel Television eingestampft haben. Da gab es ja auch welche bei Freeform, so Jugendserien wie Cloak and Dagger und so. Bei Hulu gab es noch Hellstrom, hieß die, glaube ich. Die war schon gedreht, aber wurde dann noch so versendet. Also es wurde einfach alles eingestampft, damit so
Neustart
Clean
stattfinden
Cut.
Kann. Also ein bisschen wie jetzt gerade, wie es mit dem DCU erleben, dass alle vorigen DCs Serien irgendwie so weggeschoben werden, Aquaman und Co. und deshalb, damit man einen Neustart haben kann.
Es wurde ja auch Marvel Television eingestampft. Mittlerweile gibt es Marvel Television wieder.
Ja, ja.
Aber
Max, ist das nicht ein bisschen geschummelt bei dir, wenn du sagst, die wurden eingestampft? Denn wir haben ja beide Staffel 2 von Daredevil Born Again gesehen. Da wurde ja schon was wiederbelebt und durchaus tauchen da auch Figuren auf, die wir schon kennen.
Es ist so ein kleines Trostpflaster. Wir befinden uns natürlich jetzt 7 Jahre später.
Ja.
Ich streichel dem armen Max von vor 7 Jahren nochmal kurz den Kopf und sage, ein bisschen wird's besser. wir befinden uns im Jahr 2026, wo halt natürlich Daredevil quasi ein Revival bekommen hat mit Daredevil Born Again. Jessica Jones und Luke Cage und der Punisher sind auch wieder Teil des MCU. Der Punisher sogar jetzt im Juli bei Spider-Man auf der großen Leinwand. Und Daredevil nächstes Jahr geht schon mit Staffel 3 weiter. Und ich hoffe auch noch, dass Jessica Jones vielleicht mal wieder ein eigenes Projekt bekommt. Trotzdem ist es nicht das Gleiche. Ja. Diese Netflix-Serien, diese Marvel-Street-Level-Serien, die hatten damals nochmal so einen ganz eigenen Vibe, eine eigene Erzählung. Und jetzt auch in Daredevil Born Again ist es natürlich, ist trotzdem so ein Neuanfang dabei. Da werden nicht die Figuren wirklich und die Storylines komplett weitergesponnen. Ich hätte viel lieber eine neue, ganze neue Staffel mit Foggy gesehen, ja, anstatt eine Folge. Die hatten einfach so einen ganz anderen Vibe, finde ich auch.
Ja, ich verstehe, was du meinst, aber trotzdem genau. Ist es ein Trostpflaster? Also für euch da draußen, denen es genauso geht, schaut bitte Daredevil Staffel, Born Again Staffel 2. Da sind ja wohl die Besucher, die Aufrufzahlen ein bisschen gefallen in diesem Jahr, was nicht okay ist.
Dabei wurde es immer besser.
Denn also dieses Finale, also Chefskiss, was da am Ende noch passiert ist in Folge 8 und auch die Gastauftritte, wie sie eingeflochten wurden, das hat mich schon sehr begeistert. Und jetzt freue
ich mich. Ihr seid jetzt alle aufgerufen, diese Serie zu gucken, damit das nicht schon wieder passiert und das irgendwann eingestellt wird.
Ja, Staffel 3 kriegen wir auf jeden Fall noch.
Genau, und wenn ihr die übrigens gucken wollt, die ganzen Defenders-Serien, könnt ihr das nicht mehr bei Netflix tun.
Sondern bei Disney Plus.
Sondern bei Disney Plus, ja.
Haben sie clever gemacht, haben sie eingekauft. Immerhin sind sie noch verfügbar und nicht völlig verschwunden.
Ja. Ja. Damit danke ich dir, dass du mir meinem Schmerz noch kurz zugehört hast.
Danke dir auch, Max.
Vielen Dank. Und während ich auf meinen nächsten Gast hier geduldig warte im Podcast-Studio, hat mir der Mario noch eine kleine Sprachnachricht zugeschickt, die ich euch jetzt einmal abspielen möchte. Er hat nämlich auch eine Serie, der er schmerzlich hinterher trauert.
Heinz, Podcast Studio, hier ist Mario. Und bei abgesetzten Netflix-Serien muss ich immer als erstes an The OA denken. Aber da haben wir uns ja letztes Mal schon drüber beschwert, glaube ich. Deswegen habe ich mir nochmal Gedanken gemacht. Und mir ist noch ein Titel eingefallen, aber da werde ich der Einzige sein, der dem hinterher trauert, fürchte ich. Und zwar handelt es sich dabei um Ju-On Origins. Die nicht wirklich Prequel-Serie, aber Spin-Off-Serie zum The Grudge Franchise von der japanischen Seite aus, also Ju-On. Es ist aber nicht, wie man meinen könnte, eine Geschichte darüber, wie Kayako zur Monster Lady geworden ist und dann den Sound die ganze Zeit macht. Nein, nein. Ju-On Origins ist viel, viel interessanter. Und zwar dreht sich die ganze Serie im Grunde um das Horrorhaus. Es spielt zu verschiedenen Zeitpunkten in verschiedenen Jahrzehnten, springt immer hin und her zwischen verschiedenen Charakteren, die alle in diesem Haus leben oder mit diesem Haus in Berührung gekommen sind. Und all diese Geschichten enden tragisch. Und die Geschichte von Kayako ist im Grunde nur eine Geschichte aus diesem ganzen Nexus von Stories, die sich um das Horrorhaus drehen. Und das ist sehr interessant, wenn man sich ein bisschen mit japanische Geschichte auskennt, wird angedeutet auf verschiedene historische Ereignisse aus den verschiedenen Zeiten und es ist ein ganz toller Throwback auf die Hochzeit der J-Horror-Ära, damals so vor 20 Jahren, würde ich sagen. Und wenn man das vermisst, so wie ich, dann ist das hier ein gefundenes Fressen. Also ein paar ganz gruselige, schleichende Szenen kommen da ganz fies auf euch zu. Es gibt aber auch sehr abgefahrene Elemente. Ich erinnere mich sehr gut an ein Monster-Embryo, das in einer Szene, glaube ich, in einer der späteren Folgen aufkreuzt. Und es ist creepy, ohne was heute im Horror so üblich ist, ohne diese Jumpscares und so. Und ja, ich habe diesen Titel sehr geliebt. Sollte auch immer eine zweite Staffel bekommen und dann ist das aber irgendwann einfach im Sande verlaufen und wurde nie wieder erwähnt. Falls euch auch nach klassischem J-Horror ist, Ju-On Origins, 6 Folgen von 2020. Zieht euch das mal rein. Und in dem Sinne, Mario over and out.
Ja, vielen lieben Dank, Mario. Und ich kann dich beruhigen, Mario. Du bist nicht der Einzige, der dieser Horrorserie hinterher trauert. Ich habe sie auch gesehen. Wir hatten sie auch, glaube ich, schon mal hier im Podcast vorgestellt. Ju-On Origins, guckt sie gerne bei Netflix. Und da sitzt auch schon der nächste Gast bei mir im Studio. Der mysteriöse Gast, es ist Jan Felix. Hallo Jan Felix.
Hallo Max, freut mich.
Ich versuche dich jetzt einfach mal fröhlich zu begrüßen, bevor wir jetzt so richtig traurig darüber sprechen, dass welche Serie geendet hat. Welche Serie hat denn, hast du denn mitgebracht?
Ich habe Altered Carbon mitgebracht. Sci-Fi-Serie, ja, ist immer noch schmerzhaft für sehr viele Leute, die ab 2018 bei Netflix lief. Wer sich nicht mehr erinnert, spielt so im 25. Jahrhundert in einer Zukunft, in der Superreiche ihr Bewusstsein auf einen Chip in ihrem Nacken speichern können und quasi beliebig ihren Körper tauschen, sobald er ein bisschen beschädigt ist, und dadurch quasi eine Art von technischer Unsterblichkeit erreichen. Und in diese Zukunft herein wird jetzt ein eigentlich tiefgefrorener Elite-Soldat namens Takeshi Kovacs, gespielt von Joel Kinnaman, geholt, und der soll den vermeintlichen Selbstmord eines Superreichen, der sich dann quasi wieder reaktiviert hat in einem anderen Körper, untersuchen und aufklären. Weil der glaubt, das geht nicht ganz mit rechten Dingen zu, da hat irgendjemand, da gibt's irgendeine Verschwörung, so. Ja, das ist super spannend, oder das fand ich super spannend. Das wurde dann noch einmal verlängert um eine zweite Staffel.
Mit einem etwas anderen Takeshi Kovacs.
Da wurde nämlich Joel Kinnaman
hat eine neue Fleischhülle bekommen.
Ja, genau. Gegen Anthony Mackie ausgetauscht. Den kennt ihr aus als neuen Captain America, kann man sagen, denke ich. Genau. Das hat Leuten nicht so gut gefallen. Also da sieht man sehr deutlich die Bewertungsunterschiede zwischen den beiden Staffeln. Und Netflix hat dann den Stecker gezogen, auch weil die Serie sehr teuer war. Also ich habe irgendwas gehört von wegen 7 Millionen pro Episode, was eine ganze Menge ist.
Damals war das viel. Heute ist das schon. Das ist der Vorspann von One Piece.
Genau, damals war das viel. Aber ja, damals hat Netflix anders gedacht und dann, ja.
Ja, für eine Science-Fiction-Serie ist das ja auch eine sehr teure Produktion gewesen. Ja. Ich habe versucht, mich nochmal dran zu erinnern. Ich konnte mich an die zweite Staffel auch gefühlt kaum noch erinnern.
Ja, also ich glaube inhaltlich, ne, also jetzt mal abgesehen von dem Auswechseln des Hauptdarstellers, was immer ein schwieriges Unterfangen ist, war das auch, hatte das nichts mehr so von dem Vibe der ersten Staffel, weil einfach die erste Staffel hat, glaube ich, sehr von diesem Genre-Mix gelebt. Sci-Fi, aber auch Film Noir. Man hatte quasi so ein bisschen so dieses Cyberpunk-Blade-Runner-Element, das auch so kulturell so ein bisschen so amerikanische und asiatische Kultur verwoben hat. Und davon war in der zweiten Staffel nicht mehr so wahnsinnig viel zu spüren.
Das und trotzdem trauern wir der Serie hinterher, weil eine dritte Staffel es vielleicht hätte besser machen können.
Ja, das Traurige ist ja auch, dass diese Serie im Prinzip beliebig erweiterbar gewesen wäre. Ne? Ja. Also das wäre das ideale Franchise gewesen, weil natürlich in diesem philosophischen Unterbau, dass Leute immer ihren Körper wechseln können, liegt ja quasi Franchise-Potenzial hoch 10. Man hätte einfach, wie es die Serie auch gemacht hat, einfach jede Staffel mit einem neuen Hauptdarsteller starten können.
Ich glaube, das war ja auch sogar das Ende der Serie, dass Takeshi Kovacs wieder einen anderen Körper hatte.
Genau, ja, ja. Es gab dann so ein, Cliffhanger-Ende ist quasi zu viel gesagt. So schlimm war es dann doch nicht, aber
es war nicht abgeschlossen.
Genau, es war nicht komplett abgeschlossen. Und so war es gedacht, aber so lief es dann halt leider nicht weiter. Ja.
Würdest du sagen, dass du die Serie trotzdem noch empfehlen würdest, auch wenn sie nicht abgeschlossen ist quasi?
Ich würde jedem auf jeden Fall die erste Staffel empfehlen. Also jedem, der einfach ein Herz für so Cyberpunk hat, ne? Der wird, glaube ich, dadurch super unterhalten. Das ist einfach auch eine sehr durchgestylte Serie. Also die 7 Millionen waren da, glaube ich, ganz gut investiert. Und gerade dieses Dreiergespann, das dann irgendwann da operiert, also Joel Kinnaman, ich glaube Chris Connor und Marta Higareda heißt sie. Die sind einfach sehr charmant unterwegs. Es gibt ein bisschen Action, es gibt halt viel so Krimi-mäßige Verschwörung und so weiter. Und das ist einfach ein tolles, unterhaltsames Gesamtpaket.
Also, falls ihr es noch nicht gesehen habt, nochmal ein Tipp. Guckt die erste Staffel von Altered Carbon. Genau, dann habe ich nämlich auch noch eine Serie mitgebracht. Du darfst jetzt auch noch mein Leid anhören.
Ja, genau. Max, was hast du dabei?
Ich habe mitgebracht die südkoreanische Zombie-Historien-Serie Kingdom. Die besteht aus 2 Staffeln. Die liefen 2019 und 2020. Und dann gab es noch einen Spin-off-Film, der hieß Kingdom Ashin of the North. Der kam 2021. falls ihr jetzt nicht wisst, was ist Kingdom, davon habe ich noch nicht gehört. Das Besondere an Kingdom ist, es ist ein Mix aus Historiendrama mit politischen Palastintrigen, also ein bisschen Game of Thrones-Vibes noch, epischen Schlachten und wildem Zombie-Horror. Die Story spielt nämlich im Joseon des frühen 17. Jahrhunderts und folgt dem Kronprinzen Li Chang, der eine mysteriöse Krankheit untersucht, die seinen Vater, den König, befallen hat. Und bald schon muss er dann gemeinsam mit seinen Verbündeten das gesamte Königreich vor einer katastrophalen Seuche retten, die erkrankte Menschen in blutrünstige Zombies verwandelt. Es handelt sich bei den Infizierten aber nicht um gewöhnliche Zombies, die einfach nur Hirne wollen. Denn Kingdom erschafft so einen ganz eigenen und ziemlich coolen Zombie-Mythos, bei dem die Untoten bzw. Infizierten witterungsbedingt agieren. Das heißt, zu Beginn in der Serie heißt es, dass die Zombies am Tag regungslos auf der Erde rumliegen und dann erst bei Nacht plötzlich erwachen und sich in rasende, hungrige Bestien verwandeln. Es ist immer so, nachts müssen die Leute um ihr Leben kämpfen und dann, wenn das Morgengrauen kommt, der Schrecken ist erstmal vorbei für die nächsten paar Stunden. Das war eigentlich ganz cool.
Ja, großartiges Konzept. Ich kann mich irgendwie daran erinnern, dass das wegen Corona abgesetzt wurde. War das so?
Es ist tatsächlich noch etwas fieser. Mhm. Hier haben wir nämlich den Fall einer der fiesesten Sorte an Netflix-Absetzung. Es gibt ja den Begriff Ghost-Canceling bei Netflix. Mhm. Das bedeutet, dass Netflix oftmals die Absetzung einer Serie nie selbst offiziell bekannt gibt. Manchmal sind es dann die Beteiligten, die irgendwann mal selbst das Ende ihrer Serien irgendwo verkünden dürfen. Manchmal werden Fans aber auch jahrelang im Unklaren gelassen. So ist es dann auch im Fall von Kingdom. Die letzte richtige Folge der Serie lief im März 2020 und bis heute gibt es keine eindeutige Meldung darüber, ob die Serie fortgesetzt wird oder nicht. Nach so vielen Jahren gehe ich mal nicht davon aus, dass jetzt aktuell noch eine dritte Staffel in Planung ist. Und das ist natürlich besonders schade, weil die Serie mit einem Cliffhanger endet und im Finale der zweiten Staffel nochmal so eine komplett neue Storyline aufmacht, die dann auch noch in einem Film vorbereitet wurde, dieser Sidequel-Film, Spin-off, aber da kommt halt nichts mehr. Deswegen würde ich sagen, die Serie ist auf jeden Fall empfehlenswert für Horrorfans und Zombie-Fans. Unbedingt gucken, aber einfach nicht die letzten fünf bis zehn Minuten sind es, glaube ich, die einfach nicht gucken. Weil die Story der ersten zwei Staffeln ist schon in sich geschlossen, abgeschlossen und dann wird aber am Ende noch so eine komplett neue Story aufgemacht, die halt ins Nichts führt, weil sie nie fortgesetzt wird. Deswegen ignoriert einfach die letzten Minuten von Staffel 2 und genießt die ersten zwei Staffeln, die sind ganz, ganz toll.
Super, da schaue ich auf jeden Fall mal rein.
Und damit schicke ich dich jetzt aus dem Podcast-Studio, um Kingdom zu gucken. Danke dir.
Los.
So, und dann begrüße ich meinen nächsten Gast im Podcast-Studio. Willkommen zurück, Melle.
Hallo, Melle. Danke, dass ich wieder da sein darf.
Genau, letztens warst du erst, saß du hier mit Esther und hast ein bisschen über 90er-Nostalgie schwärmen dürfen.
Ja.
Jetzt tut es mir eigentlich fast schon ein bisschen leid, dass ich dich dann für so ein trauriges Thema jetzt nochmal einlink, weil wir jetzt nicht sowas zelebrieren so wirklich. Aber welche Serie hast du denn mitgebracht?
Ich habe The Society mitgebracht.
Ja.
Ich meine, man kann ja zelebrieren, dass man wenigstens eine Staffel hat.
Das ist mal ein seltener Fall, eine Serie, die ich nicht gesehen habe. Ich weiß aber, es gibt sehr viele Fans, die sehr laut geschrien haben, als diese Serie abgesetzt wurde, nach einer Staffel.
Genau.
Und das war eine ganz bitterböse Absetzung. Aber vielleicht willst du erstmal kurz mir verraten, worum ging es denn überhaupt in der Serie?
Ja, also es geht darum, dass irgendwie so ein seltsamer Geruch in der Stadt auftaucht.
Kennt man in Berlin hier.
Ja, genau. Hier würde das bestimmt nicht passieren, weil dann ist es nämlich so, dass die ganzen Jugendlichen aus der Stadt gefahren werden, überraschenderweise dann doch recht bald wieder zurück sind. Und als sie zurückkommen, ist niemand mehr da. Und auch die Kommunikation aus dem also du kannst nicht nach außen telefonieren, es ist irgendwie ganz schön abgeschottet und die müssen so selbst zurechtkommen und versuchen zu überleben, ohne Erwachsene, ohne Kommunikation, ohne eine Ahnung, was ist passiert, wo sind die ganzen Menschen und was ist da überhaupt los.
Das ist ja auch schon so ein eigenes Genre für sich, oder?
Ja.
So junge Erwachsene, die allein eine Gesellschaft gründen irgendwie, ne?
Ja.
Ich musste auch deswegen heißt es The Society?
Wahrscheinlich, ja. Ich musste auch an The Tribe denken. Ich weiß nicht, ob man das noch kennst. Irgendwie, ich glaube, eine australische Serie. Aber auf jeden Fall sowas, ist eigentlich ganz nice. Und dadurch auch so doof, dass es beendet wurde, weil es halt echt auf einem krassen Cliffhanger dann auch geendet ist.
Weißt du noch, war das jetzt einfach, dass die Geschichte komplett so mittendrin geendet hat oder gab es zumindest so einen halben Abschluss?
Es gab gar keinen Abschluss. Okay, also es wurde ja irgendwie, die ist von 2019 und dann gab es halt erst wurde sie erst verlängert.
Das
dann
meinte ich, das war das Bittere, das genau, habe ich mitbekommen.
Erst wurde sie verlängert und dann doch abgebrochen. Okay, gut, Covid etc. pp, aber
Hat Netflix so ein bisschen vorgeschoben. Ne?
Ja, aber es war wirklich eher so ein Auftakt für die nächste Staffel. Also man hat da nämlich, ich weiß nicht, wie viel ich hier erzählt habe.
Also es ist jetzt 7 Jahre her, ne?
Ja, nicht mehr spoilerfrei, genau. Im Grunde endet es damit, dass du auf einmal siehst, dass die anderen Menschen, die Erwachsenen und ich glaube auch die kleinen Geschwister und so, dass die alle existieren. Mhm. Aber du weißt halt nicht, wo und wann. Also ist das jetzt ein Rückblick gewesen? Ist es gleichzeitig? Ist es erst später in der Zeit? Und wir waren in der Vergangenheit und sowas. Man weiß nichts.
Sind sie in der Paralleldimension, genau. Weiß man nicht. Wie Alice in Borderlands so ein bisschen.
Ja, und ich hatte dann auch so Theorien gelesen, dass es wie so Rattenfänger von Hameln vielleicht neu gedacht ist.
Mhm.
Und das wollte ich exploren. Also ich war voll so in den Theorien drin und wie man da, wie es weitergehen kann. Also ich finde das echt
Kacke.
Ja, du sagst es.
Hat die Serie denn irgendwie eine Buchvorlage, dass man zumindest irgendwie...
Oh, ich glaube nicht, nee. Deswegen war das ja die Geschichte irgendwie, welche, auf was basiert das oder weißt du so, Herr der Fliegen und all so, also wie du ja meintest, es gibt lauter so Erzähl.
Ja, The Hundred gab es glaube ich auch,
war's ja nicht, ne? Stimmt, kann man eigentlich auch so in die, da reinpacken in das Ganze.
Die wurde dafür gefühlt niemals abgesetzt.
Das stimmt, ja. und deswegen, da wäre so viel Möglichkeiten gewesen, das irgendwie zu drehen oder... Ja, und warum? Warum existieren die anderen? Was war jetzt der Grund? Was war der Grund für den Geruch? Warum waren die weg? Existieren die noch gleichzeitig? Das hätte ja auch was komplett Außerirdisches und was weiß ich werden können, Übernatürliches oder, keine Ahnung, einfach nur eine weltliche Erklärung. Es wäre so viel drin gewesen.
Würdest du denn sagen, kann man die Serie trotzdem noch empfehlen oder würdest du sagen, guckt sie lieber nicht, sonst seid ihr investiert in die Serie und nach 8 Folgen werdet ihr nie erfahren, dass es irgendwie einen Abschluss hat?
Naja, jetzt haben wir ja schon die Erwartungshaltung ganz gut gemanagt, dass es endet und man nicht weiß, wie es weitergeht. Ist natürlich auch die Möglichkeit, dann kann man sich ja vielleicht so...
Fanfiction ausdenken.
Genau. Du kannst ja selbst weiterdenken oder in dem allmöglichsten Fanfiction eintauchen. Ich finde schon, also ich fand es ja gut und viele fanden es ja auch gut. Deswegen ist es vielleicht genauso schlimm, dass es so ohne Ende aufgehört hat.
Ja.
Also würde ich schon sagen, die 10 Folgen zumindest, die kann man sich anschauen.
Guckt sie euch noch an. Ich habe auch noch eine Serie, die passt nämlich genau gut dazu, dir mitgebracht.
Ja.
Und euch natürlich auch. und zwar Glow, die Serie. Passend zu Society, weil sie nämlich das gleiche Schicksal ereilt hat. Das ist eine ganz bezaubernde Dramedy-Serie, die Gorgeous Ladies of Wrestling, deswegen Glow, davon gibt es 3 Staffeln mit 30 Folgen. Die kam zwischen 2017 und 2019 bei Netflix. Und ganz kurz gesagt handelt die Serie von einer abgehalfterten Wrestling-Promotion für professionelles Frauenwrestling in den 1980er Jahren und dabei folgen wir dann den Geschichten von Charakteren im Umfeld dieser Promotion, wo dann Egos aufeinanderprallen und eine Gruppe von Underdogs dafür kämpft, Glow zum Erfolg zu küren, mit Erfolg zu küren. Und das macht verdammt viel Spaß. Die Serie ist witzig, campy, wholesome, clever geschrieben und hat einen ganz, ganz tollen Cast rund um Alison Brie und Betty Gilpin, die man auch so ein bisschen durch die Serie mit entdeckt hat. Natürlich Alison Brie kannte man schon durch Community, aber da hat sie nochmal so eine ganz neue Facetten von sich gezeigt als Sawyer the Destroyer. Und das war halt genau so eine bittere Absetzung wie bei Society, denn kurz nach der Veröffentlichung der 3. Staffel hat Netflix die Serie offiziell um eine 4. Staffel verlängert. Und noch gemeiner ist, die Dreharbeiten hatten schon begonnen. Eine ganze Folge wurde schon gedreht, aber dann kam der Corona-Shutdown. Und dann hat Netflix irgendwann sich gedacht, nee, das wird uns zu teuer und die Wartezeit auf Staffel 4 wird dann wahrscheinlich zu lang und hat das Projekt einfach komplett eingestampft. Es hätte dann jetzt wahrscheinlich 4 Jahre gedauert, wahrscheinlich, bis man neue Folgen hat. Aber man ist ja mittlerweile auch eigentlich nichts anderes gewöhnt bei Netflix. Ne?
Aber gibt's die Folge irgendwo?
Leider nicht. Die haben sie uns vorenthalten.
Release the
Covid-Cut. Release the Covid-Cut ist auch gut. Ist halt blöd, weil man weiß halt nicht, die Serie existiert halt jetzt auch so ohne richtigen Abschluss. Und es ist halt noch schlimmer, dass man weiß, es gibt Ideen da draußen, es gibt Drehbücher, wie es hätte weitergehen können. Die können es doch einfach als Buch sonst veröffentlichen, bitte. Yeah. Ich möchte wissen, wie es weitergeht. Aber so blöd es auch ist, und das, auch wenn die Serie kein richtiges Ende hat, würde ich sagen, guckt sie, sie macht verdammt viel Spaß und ich würde sie immer noch empfehlen. Ich weiß nicht, hast du Glow gesehen?
Nein.
Ja, dann aber hast du jetzt Hausaufgaben.
Jetzt habe ich Hausaufgaben, mache ich.
Super, dann vielen lieben Dank für deine Serie, die danke, du mitgebracht hast. Und ich gebe dir jetzt Hausaufgaben mit.
Wunderbar.
Vielen lieben Dank. Ciao.
Bis dann, ciao.
So, und dann geht's schon weiter mit meinem nächsten Gast hier im Serientrauerbegleitungs-Podcast. Hallo Matthias.
Hallo Max.
Du hast eine Serie mitgebracht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich sie gesehen habe.
Oh mein Gott, gibt es sowas?
Ich glaube, ich habe eine Folge mal gesehen, aber ich habe sie nie komplett gesehen.
Dann welche kannst ist du ja hier ein richtiges Netflix-Blockbuster-Monument noch nachholen. Ich habe mitgebracht The Get Down. Die ging 2016 an den Start, was ja wirklich noch so eine richtig frühe Zeit für Netflix-Originalserien war.
Ja, wie viele Staffeln hatte die?
Staffeln Plural, soweit sind wir nie gekommen.
Oh nein.
Nach einer Staffel wurden schon alle Stecker gezogen. Ich meine, man könnte es sich schön reden. Wir hatten Part 1 und Part 2. Es wurden, glaube ich, zuerst, ich glaube 6 und dann 5 Episoden nochmal veröffentlicht. Also, dass wir so am Ende auf eine Gesamtepisodenzahl von 11 Folgen kommen, was aber schon eher dem damaligen Staffelspektrum entsprochen hat. Also das, wir können uns das nicht schön reden. Wir wurden abgesägt, nach direkt einer Runde war es vorbei.
Worum geht's denn überhaupt
in The Get Down? The Get Down. Ich glaube, das allererste, was man bei The Get Down sagen muss, ist der Name Baz Luhrmann. Das ist so der große kreative Kopf, der über dem allem schwebt. Baz Luhrmann kennt ihr bestimmt als Regisseur von Filmen wie Moulin Rouge, The Great Gatsby oder jetzt zuletzt Elvis hat er ins Kino gebracht. Also jemand, der wirklich pompös Filme in Szene setzen kann, ganz viel auf Farben, auf Musik eingeht, große Emotionen, also wirklich so ein Baz Luhrmann-Film spürt man. Und ich würde sagen, als Netflix angefangen hat, seine Originale zu produzieren und auch immer mehr klassische Kino-Filmregisseure auf die Serienseite gezogen hat, war Luhrmann da einer der ersten großen Coups, den Netflix überhaupt gelandet hat. Und dann war natürlich die Neugier sehr groß, was kommt dabei herum, wenn er sich jetzt in diesem episodischen Format austoben darf. Damals auch, glaube ich, 120 Millionen Dollar Budget zur Verfügung hatte, was eine enorme Summe ist, wenn du nicht gerade Game of Thrones bist und eine Serie drehst. Und Baz Luhrmann wollte im Endeffekt eine Musiksage erzählen, die uns so ins New York der 70er Jahre entführt und sich da die Ursprünge von, keine Ahnung, letzten Endes so der Disco-Musik angeschaut hat und uns da verschiedene Figuren vorgestellt hat. Also wir haben zum Beispiel, die Hauptfigur ist ein Erzähler, ein Poet, ein Geschichtenschreiber, jemand, der mit Worten sehr gut kann. Dann haben wir aber auch eine Sängerin irgendwie, die im Begriff ist, große Karriere zu machen oder das zumindest versucht, oder irgendwie eine DJ-Persönlichkeit, die in der Serie auftaucht und uns ein paar grundlegende Begriffe wie Scratching beibringt. Also schon ein Projekt, was eine sehr filmische Qualität, finde ich, hat. Also wenn man sagt, okay, bei einer Serie geht es in erster Linie um die Figuren, um die Geschichte, das, was die Drehbuchautorin eben zu Papier bringen, war das eine Serie, die mit dem Versprechen kam, es ist sehr visuell erzählt, sehr audiovisuell erzählt, eigentlich fast noch wichtiger, die Tonebene bringt viel mit von dem, was man aus den Baz Luhrmann-Filmen kennt, wo ja eigentlich so eine Non-Stop-Remix-Kultur existiert, also alles, was jemals in der Popkultur existiert hat, da gewesen ist, damit muss man rechnen, dass das in einem Baz Luhrmann-Film in 5 Minuten komprimiert irgendwie ineinander greift und dort aufbricht. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass The Get Down irgendwie diese wahnsinnige Dichte und auch dieses wahnsinnige Tempo von einem Luhrmann-Film hatte, aber dass man dann schon definitiv sagen konnte, das ist eine Serie, die mit dem Auteur-Gedanken gestaltet wurde. Wir holen uns Luhrmann, weil der für eine ganz bestimmte Sache an Erzählung, an Unterhaltung steht, und versuchen das jetzt hier bei uns als Netflix-Saga-Epos irgendwie zu erzählen. Keine Ahnung, wie kommen wir vom Funk, vom Disco zum Hip-Hop? Also Hip-Hop ist ja letzten Endes das große Ding, was hier entstanden ist. Disco sind ja eher so die Ursprünge, mit denen wir einsteigen. Finden uns hier in der South Bronx wieder in New York. Natürlich auch irgendwie ein schöner Schauplatz, wenn man da am Horizont irgendwie schon die großen Wolkenkratzer sieht, die Skyline von Manhattan, aber dann um einen rum eher noch so die halb zerfallenen Baustellen, irgendwelche Ruinen oder so. Manchmal auch so ein bisschen die Spurenelemente von West Side Story geatmet.
ja. Aber ich glaube, Netflix hat sich trotzdem etwas überschätzt mit
Baz
Luhrmann. Warum wurde die Serie abgesetzt? Ich glaube, da gibt es einen eindeutigen Grund.
Ja, also wie gesagt, die Kosten 120 Millionen US-Dollar war definitiv zu viel für dieses Projekt, was dann offenbar nur eine kleine Nische angesprochen hat. Ich meine, eigentlich ist ja das Schöne, dass Netflix am Anfang in seiner Experimentierphase sehr viele Nischen mit Projekten bedient hat, die anderswo beispielsweise HBO oder so nicht durchgewunken worden wären. Aber The Get Down hat einfach nicht Klick gemacht. Also ich weiß noch, die Serie wurde heiß erwartet und sobald die erste Folge da war, war so ein Totenstille irgendwie. Keiner hat mir so richtig darüber geschrieben. Ich meine, klar gibt's einige Besprechungen, die auch die Stärken und die Qualitäten und so hervortun, aber die hat halt überhaupt nichts ausgelöst in dem Sinne. Und ich glaube, das wäre wirklich notwendig gewesen, dass das Ding verlängert worden wäre. Ich meine, Marco Polo war ja damals auch noch so eine andere große Serie, die Sündhoff teuer war und wenigstens eine zweite Staffel irgendwie gekriegt hat. Aber
ich glaube, hier lag es auch daran, er hatte ja die erste Staffel nicht mal richtig fertig bekommen, deswegen wurde sie in zwei Teilen gedreht, weil ja die letzten Folgen noch nicht ganz fertig waren.
Ich glaube, er war da noch gar nicht mehr am Set und so. Also es gab auch so ein paar Produktionsschwierigkeiten und da kann ich mich jetzt ehrlich gesagt, stehe ich nicht mehr so tief drin. Aber das war dann auch so ein großes Ding, was aufgerollt wurde. Und was ich gerade ehrlich gesagt interessant fand mit, man kann gar nicht sagen, dass Netflix da völlig blind einfach ein Riesenprojekt freigegeben hat und sich damit sein eigenes Grab geschaufelt hat, sondern wenn man in diese Zeit schaut, es gab ja da richtig viele Musikserien, die ganz groß geworden sind. Also Empire ist ja wahrscheinlich die größte. Ich glaube, die lief bei Fox hier. Dann Vinyl war ja die HBO-Serie, die so Martin Scorsese mit ein bisschen als Produzentenlabel hatte. Donald Glover natürlich mit Atlanta. Also das war schon irgendwie am Puls der Zeit, dieses Ding zu veröffentlichen. Aber irgendwas hat trotzdem nicht funktioniert und insgeheim bin ich, glaube ich, auch froh, dass Baz Luhrmann kein Netflix-Guy geworden ist, weil der gehört schon ins Kino und hat das mit Elvis und jetzt auch diesem Elvis-Konzertfilm vor ein paar Wochen erst wieder bewiesen.
Kannst du dich noch irgendwie dran erinnern, ob die Serie irgendwie in sich geschlossen war oder ob sie irgendwie ein offenes Ende hatte? Es ist ja schon ein paar Jahre her. Wann lief die? Weißt du das?
16 bis 17 lief die. Gott. Also in diesen zwei Hälften. Boah, das ist echt eine gute Frage. Ich versuche mich auch die ganze Zeit genau zu erinnern, was so der größere Bogen von dieser ersten Staffel gewesen ist. Ich erinnere mich halt meistens an so Szenen, wo die ganzen Figuren dann irgendwie bei irgendwelchen Partys oder irgendwelchen Gigs oder so zusammenkommen und das viel auch so ein Coming-of-Age-Hangout-Charakter hat, fast als hätte sich so eine Spalte Richard Linklater da rein geschlichen. Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was der Schlusspunkt der Geschichte ist.
Okay, dann lassen wir das mal so stehen. Ich weiß nicht, kann man die Serie trotzdem empfehlen noch?
Ich würde das einfach mal aus blinder Überzeugung weiterhin empfehlen. Ich fand das damals ganz gut und aufregend, weil es halt auch so richtig neu für Netflix war, irgendwas in dieser Dimension umzusetzen. Aber da ich generell halt riesen Baz Luhrmann-Fan finde und das ist jetzt ein Regisseur, der so ein markantes, aber auch nicht ausuferndes Schaffen hat. Das heißt, man kann sich das schon alles mal so komplett halt halber anschauen, um bei ihm so den Überblick zu haben, was hat er denn alles geschafft, gewirkt.
Ja. 11 Folgen sind das ja, glaube ich.
11 Folgen. Das sind auch üppige Folgen, also jetzt nicht so eine halbe Stunde, da sitzt man schon ein bisschen dran.
11 Filme.
11 Filme. Ja, das würde ich jetzt auch nicht sagen, aber schaut es euch an. Das ist wie so ein vergessener,
ist so es eine, so ein bisschen wie In the Heights? Es ist ja so in New York tanzende Menschen, das ist so das, was ich mir als Ideal darunter vorstellen
würde. Es fühlt sich, also ja, man kann das in eine Richtung schieben, aber ich finde, In the Heights hat eine ganz andere Dynamik und
ist hier nochmal die Empfehlung,
guckt The Get Down, schaut alles, was New York und Musik beinhaltet, schaut vor allem West Side Story, egal in welcher Version, ob Spielberg oder der Originalfilm von früher oder direkt auf der Bühne, ich glaube.
Und dann noch die große New York-Serie The Deuce.
Oh ja, bei HBO dann. HBO Max.
Genau. Dann vielen lieben Dank für die Serienabsetzung Netflix und dir für die Vorstellung, Matthias. Dankeschön.
Gerne.
So, ja, nachdem die Absetzung von The Get Down eben auch schon über ein Jahrzehnt her ist, kommt jetzt eine ganz, ganz frische noch dazu. Erstmal hallo Johanna im Podcast-Studio.
Hallo Max.
Du hast eine Serie mitgebracht, wo ich den Schmerz auch fühle. Mhm. Ich habe sie auch letztes Jahr in den Herbst geguckt. Ja. Welche ist es?
Boots heißt die Serie.
Ah.
Genau.
Nur eine Staffel.
Nur eine Staffel und dann ging es leider nicht mehr weiter. Ja, die Serie ist am 9. Oktober gestartet, also noch gar nicht so lange her. Und im Dezember wurde sie dann direkt wieder abgesägt. von Netflix.
Also nicht mal wirklich viel Zeit auch gelassen, ne? Das sind immer diese typischen, glaube ich, 93 Tage, die sie abwarten.
Ja, noch nicht mal das.
Noch nicht mal das.
Also es waren jetzt eher 2,5 Monate ungefähr, ja. Knapp 2 Monate. Ja, und dann war schon klar, es geht nicht mehr weiter.
Vielleicht möchtest du trotzdem nochmal erklären, worum ging es in der Serie? Warum war sie so schön?
Ja, sehr gerne. Also die Serie basiert auf der Biografie The Pink Marine von Greg Cope White, der darin genau seine eigene Lebensgeschichte so ein bisschen festgehalten hat. Es dreht sich um den ungeouteten Cameron Cope, der von...
Nicht verwandt ist mit Greg Cope.
Nee, genau.
Namensänderung.
Genau, der von Miles Heiser gespielt wird. Den kennen wir ja unter anderem aus Tote Mädchen lügen nicht. Und der meldet sich mit seinem besten Freund Ray im Bootcamp der US Marines in den 90er Jahren an. Und ja, Homosexualität war ja in der Zeit sehr strikt im Militär verboten, weshalb das für Cameron ein sehr riskantes Minenfeld darstellt, sich da eben zu bewegen. Und überraschenderweise knüpft er jedoch ein paar sehr herzerwärmende Verbindungen auch dort, auch wenn der Bootcamp-Alltag auch sehr, sehr hart für ihn ist. Genau, wir lernen halt seine Mitkameraden auch kennen, die Ausbilder und Leiter des Camps, die auch ihre ganz eigenen Geheimnisse haben teilweise. Und ja, die Serie überrascht dabei immer wieder auch mit einigen Enthüllungen und macht einfach Spaß. Also ich würde sagen, ich glaube, das ist ein Quote von unserer lieben Kollegin Esther, die die Serie ganz am Anfang mal als eine Mischung aus Sex Education und Full Metal Jacket bezeichnet hat. Und ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut. Also wir haben so diese typische Coming-of-Age-Elemente, die aber auch sehr modern und weltoffen sind, wie wir es vielleicht von Sex Education zum Beispiel kennen. Wir haben aber eben auch dieses harte Kriegsfilm-Setting, was aber teilweise auch so ein bisschen in so eine komödiantische Richtung abdriftet, wie bei Full Metal Jacket. Und das ist irgendwie... Ja, total einnehmend.
Ja, dieser Sex-Education-Vergleich passt, glaube ich, ganz gut halt so zu den Charakteren. Du hast halt überall Charaktere, die so ein gewisses, also du denkst, die sind so ein gewisses Klischee, aber das wird dann halt immer noch aufgebrochen, weil das so hinter jedem Charakter steckt noch irgendwie noch so eine traurige Backstory. Und das ist eigentlich nur so eine große Familie an Außenseitern, die irgendwie zusammenfindet.
Ja, total.
War überraschend wholesome, die Serie. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also dafür, dass sie in diesem Setting spielt, hat sie ja echt viel Spaß gemacht. Ist eigentlich auch sehr, sehr gut angekommen. Also ich glaube, bei Rotten Tomatoes hat die Serie sowohl bei der Kritik als auch beim Publikum 90% bekommen. Also wirklich sehr, sehr gute Bewertungen. Und sie ist eigentlich auch bei Netflix in den Charts auf Platz 1 gelandet, in sehr vielen Ländern, auch in Deutschland. Und war in vielen anderen Ländern in der Top 10. Ich habe auch noch mal die Viewing-Zahlen rausgesucht. Also in den ersten 4 Wochen wurden circa 24 Millionen Views verzeichnet.
Was das ist jetzt gar nicht so wenig.
Nee, genau, ne? Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Deswegen würde man sich eigentlich fragen, warum wurde diese Serie abgesetzt? Da kann man natürlich munkeln, warum das so war.
Es gibt Verschwörungstheorien.
Oder auch nicht.
Ne?
Es gibt Verschwörungstheorien, genau. Nämlich, kurz nach dem Netflix-Start hat sich das US-amerikanische Pentagon zu dieser Serie gemeldet und hat sie als woken Müll bezeichnet.
Offiziell von der Regierung das Prädikat woker Müll bekommen, oder?
Richtig. Ich kann den Quote auch nochmal vorlesen, der ist wirklich wundervoll. Wir werden unsere Standards nicht komprimieren, um einer ideologischen Agenda gerecht zu werden. Nicht so wie Netflix, dessen Führung regelmäßig woken Müll produziert und diesen an ihr Publikum und Kinder füttert.
Ja, wundervoll.
Das ist bis heute so ein bisschen ungeklärt, ob möglicherweise Netflix da eingeknickt ist oder wer auch immer da dann für verantwortlich war.
Oder die haben die Serie einfach, eindeutig nicht gesehen.
Ja, oder einfach gesagt haben, wir machen es trotzdem nicht weiter. Die Serie endet schon auch auf dem Cliffhanger, muss man sagen, ne, ohne den jetzt hier zu verraten. Deswegen, es hätte durchaus weitergehen können. Deswegen, also ich finde es sehr, sehr schade.
Es ging ja
nochmal
in so eine
ganz
andere Richtung dann, die Story.
Ja, genau. Also das wäre auch sehr, sehr spannend, glaube ich, geworden für eine zweite Staffel. wie sie das auch dann hätten umsetzen können, wäre wahrscheinlich auch eine große Herausforderung gewesen. Nochmal budgetmäßig. Mehr Budget. Genau, vielleicht war das dann auch noch ein Grund.
Ja,
ja, ich finde es sehr schade.
Würdest du sie trotzdem noch empfehlen, auch wenn sie jetzt vielleicht auf einem Cliffhanger endet?
Ja, definitiv. Weil genau, wie gesagt, der Cliffhanger geht schon ein bisschen in so eine andere Richtung. Und ich glaube, so für sich stehend als Staffel funktioniert es trotzdem irgendwie gut. Man kann es fast schon als Miniserie auch betrachten,
ja,
weil irgendwie wird eine Geschichte auch zu Ende erzählt. Es gibt schon einen geschlossenen Handlungsbogen.
Und es ist ja sowieso autobiografisch, von daher kann man auch gucken, lebt der auf dem die Serie basiert noch? Ja, also Happy End genau. Gab's da.
Das stimmt, ja.
Genau, Boots. Dann habe ich noch dir eine Serie mitgebracht und euch.
Ja, welche denn?
Dead Boy Detectives.
Ja, okay.
Das ist eine Serie, die nochmal stellvertretend für all die Fantasy-Jugendserien hier jetzt einsteht, die Netflix alle gnadenlos abgesetzt hat, wie zum Beispiel Chilling Adventures of Sabrina, Warrior Nun, Fate the Wings Saga, Half-Bad, oder oh, traue ich sehr hinterher der Serie, oder Lockwood and Co., aber auch Dead Boy Detectives. Die erschien im April 2024 und besteht aus 8 Folgen. Und worum geht es überhaupt? Wie der Titel schon verrät, es geht um Dead Boy Detectives. Und zwar geht es um die Geister zweier Teenager, die gemeinsam als Detektive übernatürliche Fälle aufklären. Das wären der einmal 1916 in einem Internat ermordete Edwin Payne und sein 1989 verstorbener Geisterkumpel Charles Rowland, die immer auf der Hut vor Bürokraten aus der Hölle sind, weil sie sich weigern, die Welt der Sterblichen zu verlassen und ins Jenseits zu verschwinden. Und die beiden reisen gemeinsam in der Serie mit einem menschlichen Medium namens Crystal von London in eine Kleinstadt in den USA, wo sie dann mit allerlei übernatürlichen Rätseln und Gefahren konfrontiert werden. Und die Serie hat tatsächlich eine bewegte Vorgeschichte, wahrscheinlich auch nicht ganz unschuldig daran, warum sie dann abgesetzt wurde. Ursprünglich war die Serie das Spin-off eines Spin-offs als solches konzipiert. Wir erinnern uns jetzt einmal kurz zurück. Vor einigen Jahren gab es einen Streaming-Dienst namens DC Universe in den USA, zu dessen Originalserien unter anderem die Superhelden-Serie Titans gehörte, eine Teen-Titans-Serie. Aus dieser ging dann die abgedrehte Serie Doom Patrol als Spin-off hervor. Und in Doom Patrol wurde dann noch einmal ein Spin-off namens Dead Boy Detectives vorbereitet. Da gab es dann quasi wie so einen Backdoor-Piloten, allerdings noch mit anderen Darstellenden. Und das Ganze sollte bei HBO erscheinen. Und während der Dreharbeiten wanderte das Projekt dann aber plötzlich von HBO Max in die Hände von Netflix. Und ein Grund dafür ist unter anderem der Neustart des DC Universe von James Gunn und Peter Safran. Da hätte dann diese DC-Serie nicht mehr reingepasst. Genau, und deswegen wurde das dann bei Netflix nochmal umgewandelt zu einem Spin-off einer ganz anderen Serie, und zwar der Dark-Fantasy-Serie Sandman. Es ist kompliziert, weil die Comic-Vorlage zu Dead Boy Detectives ebenfalls aus Neil Gaimans Sandman-Saga hervorging. Genau, also es ist kompliziert, und nach so einer langen Reise, die das Projekt durchgemacht hat, ist es eigentlich umso mehr schade, dass sie nach 8 Folgen direkt wieder eingestellt wurde. Und das ist wieder so ein gemeiner Fall eines Serienendes ohne Abschluss und mit Cliffhanger. Da sage ich natürlich jetzt nicht viel zu, aber ich habe sie trotzdem sehr genossen, die Serie. Hast du sie zufällig gesehen?
Ich habe sie nicht gesehen.
Wahrscheinlich, weil sie abgesetzt wurde?
Ja, ich glaube, als die kam, habe ich tatsächlich sogar drüber nachgedacht, ob ich sie anfangen soll, weil ich finde, dass der Trailer sah eigentlich auch echt cool aus. Und ich weiß nicht genau, warum ich sie da nicht weitergeguckt habe.
Also es ist so ein schräger Mix aus Fantasy, Horror, so ein bisschen queere Charaktere, Detektivspaß und abgefahrene episodische Fälle. Und vom Vibe her war das eher so ein Mix aus Chilling Adventures of Sabrina und Supernatural so ein bisschen. Natürlich war sie jetzt nicht perfekt, die Serie, aber ich fand sie doch sehr, sehr charmant und sympathisch. Und es ist natürlich dann schade, dass jetzt auch so ein paar Figurenschicksale am Ende offen bleiben und am Ende so der Status quo der Figuren nochmal komplett geändert wurde. Und wir hätten halt nie jetzt erfahren, ob das, was das für Früchte tragen wird. Aber trotzdem kann man sie eigentlich trotzdem gucken. Ich fand sie sehr, sehr schön.
Okay, dann schreibe ich sie mir vielleicht doch noch
auf die Liste. Ich gebe jetzt jedem Gast heute eine Hausaufgabe mit einer Serie.
Ja. Weißt du, warum die Serie abgesetzt wurde? Hatte das was mit den Kontroversen zu Neil Gaiman zu tun
schon? Unter anderem glaube ich auch, ja, okay. Genau. Weil das war ja auch der Fall, dass die Sandman-Serie wurde dann ja auch nach 2 Staffeln zumindest beendet. Mhm. Eigentlich sollte in der 2. Staffel sollte es auch Cameos eigentlich geben von Figuren aus dieser Serie, was aber gar nicht passiert ist. Vielleicht haben sie es rausgeschnitten. Das hat ja mehrere Serien betroffen, diese ganze Neil Gaiman-Sache. Wir hatten ja jetzt auch Good Omens, da gab es dann nur noch jetzt einen Abschlussfilm. Es gibt bei Amazon noch eine Adaption von Anansi Boys, die komplett im Giftschrank fertig liegt. Wir wissen nicht, ob sie jemals veröffentlicht wird. Mhm. Es ist ein bisschen schade. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Dead Boy Detective sehr schnell abgesetzt wurde.
Okay.
Schade.
Mensch.
Mensch. So, dann sage ich vielen lieben Dank. Und dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts angekommen, unseres Serienwehklagens über nervige Absetzung. Natürlich gibt es noch endlos weitere Netflix-Serien, die ohne Abschluss schmerzhaft abgesägt wurden. Ein paar Beispiele habe ich noch kurz aufgelistet. Marco Polo, I am not okay with this, da ist der Titel schon Programm. Santa Clarita Diet, Jupiter's Legacy, Girls Five Ever, Chaos, The Residence, hatten wir auch gerade erst eine Serie, die schon wieder zu Ende ist. Inside Job, Archive 81, Julie and the Phantoms, Teenage Bounty Hunters, Gänsehaut um Mitternacht und Warrior Nun. Man merkt, es sind auch viele Jugendserien dabei, die Netflix gerne absetzt, vor allem Genreserien für Jugendliche. Bisschen schade. Aber schreibt uns gerne, welche Serienabsetzungen ihr auch heute noch unverzeihlich findet. Ihr erreicht uns natürlich immer per Mail unter podcast@moviepilot.de oder ihr schreibt uns einfach einen Kommentar bei Spotify unter diese Folge. Und damit ihr jetzt nicht völlig niedergeschlagen aus dieser Folge rausgeht, habe ich noch eine Hörermail kurz mitgebracht, die uns Mika zugesendet hat. Hallo, liebes Streamgestöber-Team. Durch euren Tipp in einer eurer Folgen habe ich die sehr gute, aber leider unterschätzte Serie von Lisa Kudrow, The Comeback, entdeckt. Heute wurde die letzte Folge der finalen Staffel 3, veröffentlicht und es ist meiner Meinung nach einfach ein Meisterwerk, aber leider immer noch viel zu unbekannt. Daher würde ich gerne vorschlagen, dass ihr die Serie nochmal in euren Podcast mit aufnehmt und darüber sprecht. Vielleicht bekommt diese außergewöhnliche Serie so vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, die sie verdient. Erstmal danke, Mika, für deine Mail. Und hiermit nochmal für euch der Hinweis, lasst euch The Comeback nicht entgehen. Die wurde nicht abgesetzt, hat gerade frisch ein ganz tolles Serienfinale bekommen nach über 20 Jahren und 3 Staffeln. Und vielleicht komme ich auf die Serie auch nochmal zurück, wenn wir demnächst auf die besten Serien der ersten Jahreshälfte 2026 zu sprechen kommen.
Oh, das ist
vielleicht ist sie bei mir auch in der Top 5.
Okay, spannend.
genau. Und damit sage ich jetzt aber erstmal, das war's für diese Folge. Danke fürs Zuhören und habt noch einen schönen Tag und streamt was Schönes. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.